Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Think Different, Think AI. Heute kündigt sich ja so langsam der Sommer in Deutschland an. In den letzten Wochen ist es immer wärmer geworden. Das lockt die Leute raus und lockt meinen lieben Kollegen Marc auch in den Urlaub. Weil Marc ist einer von denjenigen, der gerne Pfingsturlaub machen darf, aufgrund des Bundeslandes, in dem er wohnt. Ich bin ein bisschen neidisch, weil natürlich diese Pfingstzeit eine tolle Zeit ist, irgendwo hinzufahren. Es ist nicht so ganz knallerheiß. Es ist nicht so ganz knalleteuer, nicht ganz so knallevoll wie immer im Sommer. Aber ich wohne leider nicht da. Gott sei Dank muss ich aufgrund des Alters meines Kindes nicht mehr auf die Sommerferien warten, kann also auch anders fahren. Also warum beschwere ich mich überhaupt, Marc? Ich freue mich, dass du gut erholt, braun gebrannt aus deinem Urlaub zurückgekommen bist. Wer sich wundert, ne, die letzten ein, zwei Wochen, wenn er die aktuelle Folgen gehört hat, da gab es natürlich trotzdem Folgen, weil Marc und ich Profis, wie wir sind, vorbereitet waren und diese Urlaubsphase abgefangen haben mit Programmen, die wir vorher aufgenommen haben, Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, die wir jetzt von der Dose abspielen konnten, sodass eure Zeit in dieser Urlaubszeit von Marc eben nicht ohne Think Different, Think AI vonstatten ging. Aber ich freue mich total, dass wir heute wieder da sind. Und wir reden, Marc, heute nicht nur über deinen Urlaub und in welchen Städten du so warst, sondern auch, wo die Zukunft der KIs hingeht. Sind sie lokal? Sind sie in der Cloud? Wem gehören sie? Wer zahlt dafür? Wer kann sich noch Arbeitsspeicher leisten? Wer kann sich überhaupt noch einen Rechner zu Hause leisten, wo alles so teuer geworden ist? All diese Dinger werden wir heute tangieren, ohne ganz traurig zu werden, wie immer mit einem leicht lockeren Blick auf das ganze Thema.
Fand schön, wie du hergeleitet hast, das Thema Urlaub und gesagt, das ist nicht ganz so teuer. Komisch, das spiegelt sich nicht unbedingt auf meinem Bankkonto so wider, dass es nicht ganz so teuer war. Schön, wieder da zu sein. Ich habe auch heute Morgen gedacht, wir nehmen die Folge ja meistens mehr so Montagnachmittags dann auf oder abends und heute ist ja wieder Abend. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, verdammte Axt, bist du eigentlich so, ich nenne es jetzt mal wortgewandt, wie wenn du voll unter Strom stehst. Und ich musste auch tatsächlich heute in der Firma merken, dass ich das ein oder andere Mal so eine Art einrostende Gehirnschleife hatte, die
das ist aber das Alter, Marc.
Ich hoffe, das ist noch der Urlaub. Wenn es das Alter ist, wird es so bleiben. An der Stelle würde ich mich über Feedback freuen. Aber ja, wir hatten dankenswerterweise ein paar Gäste, die uns geholfen hatten, ein bisschen Content zu produzieren für den Urlaub. Und die Folge, die ja zuletzt online gegangen ist, hatten wir tatsächlich auch gemeinsam vorbereitet. Und sie war auch absichtlich etwas zeitlos gestaltet. Aber umso mehr freue ich mich, heute wieder da zu sein und mich mit dir zu unterhalten. Und du hast hergeleitet, mit in welchen Städten du warst. Städtetrip-technisch war es jetzt nicht so der Hingucker, ja, eine Woche Sonnenschein, eine Woche, naja, durchwachsenes Wetter. Ich sag's mal so rum, Niederlande, wir hatten Strand, wir hatten für die nicht schönen Tage eine Badelandschaft, wie man das, glaube ich, ausdrückt, wenn man es einigermaßen geschwollen sagen möchte. Nicht FKK oder sowas, ja. Also es war mit Kindern und alles und überhaupt ja. Und so, ja. Center Park darf man dazu jetzt vielleicht auch noch sagen, so, wir kriegen kein Geld, aber du wolltest wissen und das reicht vielleicht als Ausangabe. Mhm. Aber Städte ist ja ein schönes Zauberwort, weil ich bin ja komplett ohne Computer weggefahren. Ich hatte nur einen E-Book-Reader und mein Handy und das Handy sehr selten, den E-Book-Reader dafür umso häufiger in der Hand. Nichtsdestotrotz habe ich von einem Experiment gehört, dass das Thema Städte zum Thema hatte. Worum ging es denn da jetzt?
Ja, lass mich ganz kurz, bevor da in die Städte reingehen, zählt E-Book-Reader dann eigentlich zum digitalen Detoxen? Frag ich mich gerade.
Ich sag's mal so rum. Kleiner Insider und ich möchte nicht zu viel verraten. Ja? Nicht zu viel verraten, ich möchte die Illusion aufrechthalten. Ich habe mich dazu bereitschlagen lassen, mein Notebook zu Hause zu lassen, um weniger Zeit vor so interaktiven digitalen Medien zu verbringen. Mhm. Und jetzt hast du so einen E-Book-Reader. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen E-Book-Reader dann hattest, aber der zeigt halt Text. Ja, und Browser sind sehr überschaubar. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber es soll die Möglichkeit geben, dass wenn du sowas an eine lokale KI anschließt, dass sie dir hilft, die Fesseln des Systems etwas zu lockern, so dass du auch einen Claude-Code da drauf zum Laufen kriegst. Aber ich möchte nicht weiter drauf eingehen.
Okay, das machen wir dann ein anderes Mal. Okay, 5 Städte, was ist passiert? Und zwar gab es ein Experiment. Wir hatten auch schon in anderen Folgen mal darüber berichtet, wenn solche Experimente in virtuellen Welten gemacht werden. Da gab es mal Fälle in Microsoft, auch süß, auch da werden virtuelle Experimente
gemacht. Der kennt sie nicht, die Stadt Microsoft, gleich neben Apple Town.
Ist klar. In Minecraft meinte ich natürlich, ja, wo man auch schon, als der GPT-Moment damals da war, relativ zeitnah danach angefangen hat zu überlegen, kann ich nicht auch so kleine Charaktere in solchen Städtchen rumlaufen lassen, die dann im Prinzip simulieren, wie ein Spieler quasi, der irgendwelche anderen Sachen machen würde, halt nur durch eine KI, um dann so ein bisschen zu gucken, wie sich Gesellschaften entwickeln. Also es gibt schon seit langer Zeit, gibt es das auch alles mit, ich kann mir auch so KIs runterladen oder besser gesagt einladen in meine Spiele, wenn ich das haben möchte. Da gibt es also mannigfaltig Themen, auch total spannende Themen. Hier wurde jetzt wieder so ein Experiment gefahren und es wurden Städte gegründet mit immer ein paar Einwohnern nur, waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Modelle.
6 Stück.
Ja,
jeweils viele, genau. 6 Agenten.
Genau, jeweils 6 Agenten und immer ein Modell aber. Ne? Das war der Gag. Ne? Das heißt, einmal waren die 6 Agenten von Claude, einmal waren die 6 Agenten von OpenAI, also ChatGPT, einmal waren die 6 Agenten von Gemini, einmal waren sie von Grok, ne? Und so weiter. So, und das im Prinzip wurde geguckt, was so passiert nach ein paar Tagen, wenn die so leben in dieser Stadt. Das ging auch ganz gut in vielen Fällen.
Ne? Ja, die haben alles wirklich gemacht, ne? Handeln und Politik, ja, und Abstimmung, genau, und so, ne?
Genau, wir werden auch Religionen gegründet, also das kennen wir alles von diesen Minecraft-Experimenten, also da ist dann diese KI auch immer umtriebig oder wenn sie miteinander dann unbeobachtet des Werkes walten kann. In diesem Fall war es dann, wie gesagt, relativ friedfertig teilweise. Ne? Also es war dann so, dass Claude sehr, sehr ordnungsgemäß war, ne? Also da wurden die Guardrails eingehalten.
Florierend.
Ja, florierend, ja. Niemand wurde überfallen oder irgendwas anderes. Ne? Das war bei Grok leicht anders. Da gab es dann, glaube ich, irgendwie relativ
am zweiten Tag keinen Lebenden mehr.
Ja, ja, genau. Aber 183 Verbrechen ist schon relativ frühzeitig und am zweiten Tag waren alle von diesen Agenten tot. Ne?
So. Eigentlich ist der Gag ja schon rum, ne? Ist total geil, aber es wird ja eigentlich schon lustiger.
Schon verrückt, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall haben sie dann im Prinzip nochmal, was sie dann noch gemacht haben, ne, ist zu gucken, was würde denn passieren, wenn wir jetzt eine Stadt besiedeln mit unterschiedlichen Modellen, mit diesem ganz lieben Claude-Modell, das ja ganz nett ist und an Guardrails
beachtet. Vorbildlich, ne? Und
vorbildlich,
also nicht nur lieb und nett, Sachen, ne? Sondern auch
visionär. Und dann vielleicht der leicht verrückte Raudi vom Schulhof, der rauchend auf der Bank sitzt, der nicht zum Schulunterricht gegangen ist oder sowas. Ne?
Grok, wir wollen es ja benennen, ja.
Der dann im Prinzip dann eher dann dazu neigt, wie ein Halbstarker zu agieren. Das Witzige ist dann in diesem Experiment, wenn man diese verschiedenen Modelle, die halt unterschiedliche Wesenszüge gezeigt haben, wenn sie unter sich sind, wenn man sie zusammenwirft, dann kehrt sich alles sehr, sehr schnell ins Böse um. Ja? Das heißt auch, Claude hat dann angefangen,
Schutzgeld
dann die anderen zu unterjochen und sowas.
Schutzgeld, genau. War okay. So, ja.
Also verrückt, so. Ne? Also ein ganz verrücktes Experiment wieder, ne? Was mich dazu bringt. Auch da müssen wir mal eine Folge drüber machen, über dieses Thema, wie sich da die Sachen, die Simulationen und sowas weiterentwickeln. Aber das war so eine nette Anekdote, die in den letzten 2 Wochen passiert ist, in deiner quasi computerlosen Zeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass du es auch mitbekommen hast, trotz alledem.
Danke. Aber ich möchte vielleicht noch 2 vielleicht unqualifizierte Kommentare loswerden. Der eine war da eigentlich Co-Pilot mit dabei. Ich hätte ganz kurz das Gefühl, dass halt auf einmal die Autos wie bei Fred Feuerstein fahren. Ja. Aber das war vielleicht nicht ganz nett.
Hey, wir packen das die Schule auch in die Shownotes wieder. Ne?
Das ist, glaube ich, besser. Dann kann man nochmal qualifiziert nachlesen. Ja. Aber was ich an der Stelle halt tatsächlich so, ich sag, was heißt bedenklich, aber so merkwürdig finde, ist, wir haben ja auch vor kurzem die Pressemeldung gehabt, dass gerade auch von Anthropic nochmal das Thema kam. Mal egal, ob das jetzt, ich sag mal, wie Marketing oder sonst was ist, lasst uns doch bitte mal die Entwicklung der KI-Systeme pausieren oder verlangsamen, damit wir eine Chance haben, da ein bisschen Schritt zu halten. Wenn ich mir jetzt überlege, dass am Horizont die neuen ChatGPT-Modelle Mythos soll ja auch irgendwie jetzt dann doch demnächst mal das Licht der Welt erblicken, nachdem sie jetzt die Testergruppe erweitert haben. Wenn ich weiß, was Mythos ist, haben wir eine schöne Folge mal zugemacht. Da kriegt man schon so ein leicht mulmiges Gefühl, dass wenn auf der ganzen Ebene irgendwie die gute KI bei der bösen KI vorbeikommt, sinngemäß, oder beim Rüpel, dass auf einmal alles im Bach runtergeht. Und was ich auch noch gelesen hatte, es gab irgendwie einen KI-Wurm, der sich quasi zur Weiterverbreitung dann umbaut. Wo du dann auch denkst so, okay, wir sind langsam an einem Punkt angekommen, wo das, was wir immer so mit Vibe-Coding letztens in der Folge geschrieben haben, was dann halt auch nicht nur die anderen Jungs, manchmal sind, oder Mädels, soll ja keiner außen vor sein, sondern was auch die Systeme dann haben, für sich nutzen können. Und Systeme für sich nutzen können, wir haben uns in der Vorbereitung mal überlegt, worüber wollen wir denn heute reden? Und du hattest ja eben schon angekündigt, ne, wohin wollen die großen KI-Firmen? Microsoft hat eine Keynote gehalten, Nvidia hat eine Keynote gehalten, Google hat eine Keynote gehalten, Apple hat mittlerweile auch eine Keynote gehalten. Und das gibt so ein bisschen so, zumindest ist das ein grobes Gefühl, wo die hingehen wollen. Und bevor wir auf die einzelnen Firmen und was sie da so machen, durchüberlegt haben, eingehen, ich fand eine Sache ziemlich, naja, ob das jetzt beeindruckend oder erschreckend ist, mag im Ohr der Hörer sein. Jason Wang, oder wie der immer ausgesprochen wird, ja, wir wissen wahrscheinlich alle, wen ich meine, der nette Mann mit der Lederjacke von Nvidia, der scheinbar so gefeiert wird in seinen Gefilden, dass da irgendwie die Essensläden, wenn er mal irgendwo war, ein Foto davon aufhängt, ja, so wie wenn der Rockstar da ist, nur halt das, wenn er dann da ist, das passiert, der gesagt hat, wir bauen sinngemäß jetzt nicht mehr Hardware für Menschen, sondern Hardware für AI-Agenten, wo ich dann dachte, ja, ist das die richtige Richtung. Aber mal long story short, wir wissen ja alle, dass Nvidia, ich meine, es gab eine ganz komische Vergangenheit, ne, war das um die Nullerjahre rum, wo sie mit gegen ATI irgendwas, Grafikkarten so ein bisschen irgendwie in Straucheln kamen, was Nvidia anging. Dann haben sie die Kurve gekriegt, wir haben große Grafikkarten, wir haben die Gamer-Szene und dann kam KI und dann hatten sie auf einmal gemerkt, oh verdammte Axt, auf Grafikkarten lassen sich KI-Modelle gut laufen lassen. Und mittlerweile leben wir in einer Zeit, du musst ja nur mal versuchen, dir einen Computer zu kaufen, wo sowohl Grafikkartenpreise als auch RAM-Preise durch die Decke gehen und teilweise alte Chip-Designs wieder aus der Versenkung gehoben werden, damit du alte RAM-Riegel weiterverwenden kannst, damit du einfach dieser Speicherknappheit und so weiter entgegentrittst. Und ein großer Nutznießer davon ist ja Nvidia, weil die sind ja für die, die nicht Selbstversorger sind, Google ist ja beispielsweise Selbstversorger, was Chips in Rechenzentren angeht, sind sie ja quasi der Haus- und Hoflieferant und befüllen die Rechenzentren mit ihren Chips. Und ich weiß gar nicht, ob die Space-Rechenzentren vom Elon, ob die dann auch die H100, H200 und keine Ahnung was.
Das weiß ich gar nicht genau, weil jetzt kriegen. Das ist ja auch interessant, es ist ja ein bisschen crazy. Ne? Ich hatte das gehört, dass Google zahlt dann jetzt in Zukunft 900 Millionen Dollar Server-Miete bei SpaceX im Monat. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Das musst du erstmal reinholen. Ja. Also, ja. Und getreu da nach dem Motto, ne, Grüße an alle Hörer, auch ihr zahlt dazu, tragt dazu bei, dass das bezahlt werden kann. Worauf ich aber raus wollte, und das mag jetzt ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen stammtischmäßig anhören, aber es war der Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als diese Keynote da war und er so ein bisschen erzählt hat, dann wird der ganze Kram ja dahin überführt, dass man die Zukunft in der lokalen KI sieht. Weil sie haben ja die ganze Zeit, ich sag mal, die Server bedient, dann haben sie mit der DJX Spark so einen kleinen Würfel präsentiert, den du dir quasi irgendwo ins Büro stellen kannst zum Ausführen lokaler KI-Modelle. Und jetzt sind sie hingegangen und bringen für Windows Computer KI-Chips raus, die helfen sollen, Modelle effizienter auszuführen. Im ersten Moment dachte ich so ein bisschen an die Neural Engine, die Apple schon seit Jahren in ihre M-Prozessor-Architekturen integriert, auf dem iPhone, auf dem iPad, Vision Pro, Max. Und dann habe ich mir das da angeschaut und dann war ich so ein bisschen innerlich aufgewühlt, weil einerseits kam mir das sehr bekannt vor. Ich habe noch keine Specs verglichen, wie schnell ist diese CPU, die Nvidia da vorstellt oder nicht. Aber da stehst du dann da, ne? Und die Firma macht gefühlt den Gamer-Markt so ein bisschen kaputt, weil Grafikkarten, wie gesagt, werden teurer, Speicher werden teurer, die Rechenzentren rüsten auf mit Chips ohne Ende. Und jetzt kommen sie und sagen, lass uns doch bitte wieder auf die ganzen PCs bei den Menschen zu Hause noch so einen schönen Chip drauflöten. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ja, jetzt kannst du sagen, schlecht vorbereitet, ich kann mich zurückziehen mit dem Satz Urlaub. In einer Zeit, wo Grafikkarten teurer werden, wo RAM-Preise teurer werden, wo jetzt noch ein zusätzlicher KI-Chip reinkommt und du stehst auf der Bühne freudestrahlend und zeigst so Ultra-Slim-Notebooks, auf denen Spiele laufen, da fühlte ich mich so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob mich das jetzt abgeholt hat oder ob da eigentlich nur etwas verkauft wurde, so nach dem Motto, oh, die ganzen Rechenzentrum-Jungs, die können wir gerade nicht mehr bedienen und keine Ahnung und hier und da und überhaupt. Und jetzt nehmen wir, keine Ahnung, ja, das jetzt einfachere Chips, verkaufen die wieder denen, denen wir die ganze Zeit irgendwie die letzten 12 Monate die Hardware teuer gemacht haben und melken quasi die nächste Cash-Cow. Also das war so ein bisschen das, was mir da so durch den Kopf ging. Aber lokale Modelle, das finde ich wieder gut.
Ja, aber ich finde das so ein bisschen spannend, ne? Weil natürlich, also könnte man jetzt auch sagen, dass das gutes Marketing, ein guter Marketing-Moment ist, solche Sachen aufzugreifen, weil Natürlich haben wir in der Diskussion, wenn wir auf das Thema KI gucken, und wir haben ja auch schon über das Thema Second Brain und solche Sachen geredet, wo sind denn eigentlich deine Daten, wo liegt denn eigentlich der Kontext, den du erzeugst? Soll der wirklich immer in der Cloud liegen? Soll der immer bei dem Modellanbieter liegen? Dann ist natürlich vielleicht schlau zu überlegen, was kann bei mir zu Hause lokal laufen, ja, inklusive meines Gedächtnisses plus vielleicht auch die Modelle, die dann mit diesem Gedächtnis eben arbeiten können. Vielleicht greifen sie das einfach nur geschickt gerade auf. Ne? Vielleicht ist es so, wie du es beschreibst, dass der Markt für Serverfarmen jetzt erstmal auf Jahre hinweg, wir müssen auch erstmal alles produzieren, ehrlicherweise, was da jetzt gerade aufgebaut wird, rund um die Welt oder auch im Weltraum geplant ist. Ja? Dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier noch eine Nische, die wir wieder beackern können, indem wir natürlich den Preis wirklich auch hochgetrieben haben, weil viele Speicherkapazitäten jetzt wirklich in diese Serverläden reingelaufen sind. Dann für den einen oder anderen, der jetzt sich so vielleicht im Gaming-Markt jetzt auch nicht so auskennt, ne, um das nochmal so, man kann das schön zum Beispiel an dem Gaming-Handheld von Steam sehen, ne, das ist Steam Deck, das ist so ein kleines Handheld, das tatsächlich ein relativ guter Computer ist, mit dem man dann die Spiele bei Steam spielen kann. Das ist jetzt vor kurzem erhöht worden von dem Preis. Ich glaube, das große Modell war irgendwie bei 690 Euro oder sowas. Das ist jetzt, glaube ich, bei 890 oder sowas. Also 200, 300 Euro, ne? Die da einfach teurer geworden sind, die Sachen. Und das ist dann schon echt, da merkt man den Sprung. Also das liegt jetzt nicht dran, dass die Displays teurer geworden sind, dass die Knöpfe teurer da drauf geworden sind. Das liegt einfach dran, dass die Speicher einfach gebraucht werden für das ganze Thema KI, was wir gerade da haben. Ne? Und dementsprechend ist dieser Move trotzdem wieder spannend. Und ich teile deine Beobachtung. Ne? Wir müssen das ein bisschen abwarten, wie sich es wirklich entwickelt. Ne? Ob das jetzt so ein Angriff wieder ist zu sagen, komm, lieber zu Hause Nutzer, spar dir die teuren Abo-Gebühren bei den Modellanbietern, hol dir lokal einen Rechner, der auch die KI laufen und auch noch spielen kann, damit du auch wieder spielen kannst. Ne? Also ja, das muss man mal kritisch beobachten, was das so heißt, ob das wirklich so mit dem guten Gedanken bei Microsoft und bei Nvidia ist, zu sagen, wir empowern den Nutzer zu Hause, damit er wirklich viel lokal arbeiten kann. Ja, das sei mal dahingestellt, weil natürlich trotzdem viele Daten wahrscheinlich aus SharePoint, anderen Sachen oder irgendwas anderes kommen, ne, die ich dann dafür brauche, um lokal zu arbeiten.
Was ich an der Stelle auch lustig fand, aber an der möchte ich mich dafür entschuldigen. Wie gesagt, ich komme aus dem Urlaub, ja, da kommen auch viele vielleicht noch nicht ganz super recherchierte Themen raus. Aber jetzt stell dir vor, du hast die ganze Zeit die Rechenzentren ausgestattet und jetzt stattest du die User aus, dass die weniger Rechenzentren brauchen. Ja, also ist irgendwie total lustig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Durchdringung von KI, wenn du dir die Statistiken anschaust, wie viel Prozent nutzen KI oder kennen KI, wie viel davon bezahlen für KI, wie viel davon nutzen das, ich sag mal, sehr exzessiv. Das sind ja im Vergleich zur Gesamtbevölkerung oder zur Durchdringung mit klassischer IT immer noch sehr wenige. Und ich glaube, dass wenn du mehr auf lokal bringst, dass du dann auch indirekt in Rechenzentren hilfst, weil nicht mehr jeder Quatsch bei ihnen vorbeigeschneit kommt, sondern bestimmte Dinge zukünftig auch lokal stattfinden, werden es auch schon mal in der Folge. Ja, der menschliche Körper, das Gehirn entscheidet auch nicht alles, sondern da passieren auch ganz viele Dinge auf dem Weg dorthin, weil die Haut und keine Ahnung, wer da entsprechend agieren kann. Ich möchte noch kurz einen anderen Rant loswerden.
Ja, mach das ruhig.
Ich habe heute drei Rants. Ja, den ersten habe ich schon los beim Video, den zweiten möchte ich bei Microsoft loswerden. Die haben das ja auch nochmal ins Breite getreten mit, dass ihre Rechner unter Windows dann Modelle ausführen können. Und die hatten ja auch den Peter auf der Bühne, so nach dem Motto, wir können jetzt OpenClaw auf Windows gut ausführen. Da dachte ich sofort an dies. Dann haben sie aber was gezeigt, wo ich dachte, Leute, wisst ihr, ich verstehe, dass keine Firma auf der Bühne stehen kann und die Wahrheit sprechen kann. Nicht, dass sie gelogen haben, aber ihre Darstellung war komisch. Sie haben nämlich ein paar Produkte gezeigt. KI-Produkte. Nämlich ein Beispiel war ein intelligenter Badge, also so ein Firmenausweis. Ne? Wenn du in einer Firma arbeitest, die ein Zugangskontrollsystem mit Firmenausweis hat, dann hast du ja irgendwie so ein Ding, da ist dein Bild drauf und dein Name und deine Ausweisnummer und keine Ahnung was. Und das hatten die gezeigt als virtuelles, nicht als virtuelles, als Display, das du am Hals hängst. Und wenn du es hochhebst, dann siehst du, was will mein Agent von mir mit so einer generativen UI. Und haben dann auch so verschiedene andere Geräte gezeigt, die dann oben am Kopf so eine Kamera haben. Und hatten sinngemäß gesagt, naja, heutzutage, du willst ja kein Smartphone für bestimmte Dinge nehmen, weil das wirkt ja dann distanzierend deinem Gegenüber wirkend. Also, dass du das komisch wirkt, wenn du ein Handy Leuten ins Gesicht hältst, um sie medizinisch zu untersuchen, sondern eher wie ein Rekorder. Und habe ich gedacht, naja, wer Nokia aufkäuft, zweimal die Mobile-Strategie an die Wand fährt und aus Nokia dann, was verkaufen die heute, Kartons oder irgend sowas, ja, zurücklässt, da würde ich auch sagen, ich nehme kein Smartphone in die Hand und baue dafür einen intelligenten Badge, den ich mir um den Hals hänge. Fand ich an der Stelle natürlich lustig, weil wenn du kein Smartphone hast, dann musst du halt einen Grund finden, warum du was anderes hinstellst. Aber du hast gemerkt, sowohl bei Microsoft als auch bei Google, und dann hören diese Randwelle auch wieder auf, es stand alles im Zeichen KI. Alle erzählen dir, was geht jetzt und wie kann ich hier übersetzen und Multi-Agent-Systeme bedienen und Wissen aufbauen und jetzt halt mit den neuen Chips auch lokal. Und in der Vorbereitung hast du mir auch was gesagt über lokal, dass da noch ein Player eingestiegen ist. Das heißt, du bist der Mensch, der heute mit dem recherchierten Know-how hier reinkommt. Ja, das heißt.
Verrückt, ne?
Ja. Naja, was da heißt verrückt?
Du sonst das Brain von uns beiden bist, ne?
Ja. Ich muss wieder warm laufen, ja? Darum gönne ich mir heute, weil ein Rand habe ich noch offen, der ist ganz frisch, der tropft noch. Aber erzähl doch du doch bitte, was wir noch zum Thema lokal zum Besten haben.
Ja. Ich würde noch zwei Anmerkungen machen. Ne? Einmal, wie gesagt, ich hatte jetzt vor kurzem gehört, OpenAI hat mittlerweile 900 Millionen Nutzer. Ja, das finde ich schon eine relativ hohe Anzahl. Ne? Also jetzt, also immer im Vergleich natürlich immer noch weniger als insgesamt IT-Systeme genutzt werden. Aber was haben wir gerade? Um die 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen auf der Welt. Ne? Das ist schon eine ganz gute Durchdringung, muss man dann auch sagen.
Wenn du nach Nvidia gehst, sind es nur eine. Ja. Hat ein paar unterschlagen. Man ist sich nicht sicher, ob es Absicht war oder Suggestion. Mhm. Vorauseilende Gehorsam und, nach dem Motto, welche Stadt hat gewonnen? Aber, Entschuldigung.
Ja, das wär, aber auf der anderen Seite hast du noch das Thema, du hast das mit Microsoft gesagt, ne? Also nicht, dass er Claw, Open Claw oder Claws, wie sie da nennen, auf die Windows-Welt nur bringen, sondern in Enterprise. Das ist ja das Spannende, dass sie sagen, sie sind so weit, ne, dass sie tatsächlich im Prinzip jetzt auch einen OpenClaw-ähnlichen Agenten quasi in Enterprise-Systemen loslassen, was ja vorher so ein bisschen, also wo wir alle so ein bisschen drüber nachgedacht haben, deshalb bauen wir uns ja auch alle diese sicheren Umgebungen für die OpenClaws und haben uns alle vernünftig einen Mac Mini oder irgendwas anderes besorgt, um ihn darauf rumspielen zu lassen, dass man sagt, okay, mal solche Agenten dann in Systemen loszulassen, wo er relativ freizügig auch Daten ändern kann, löschen kann und irgendwas anderes auch. Das finde ich spannend, wie das dann funktionieren wird. Nvidia hat ja auch sowas schon mal angedeutet mit so Sandbox-Geschichten, die sie da haben, ne, dass es dann sauber in Enterprise-Situationen laufen kann. Da müssen wir mal gucken, wie gut das dann auch funktioniert. Was du aber gesagt hattest mit dem dritten Player, der da noch unterwegs ist, der kommt so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ne? Der ist immer schon.
Ist auch nicht ganz gewesen, auf der monetären Höhe von Microsoft und Nvidia, ne? Ist ein bisschen kleiner dagegen.
Genau.
Ja.
Aber hat trotzdem im KI-Umfeld von Anfang an immer ein bisschen für Furore gesorgt. Ne? War also eine Zeit lang als der legitime Google-Killer unterwegs. Ne? Ich rede von Perplexity AI, die relativ zügig im Prinzip, als die anderen nur rein mit ihren Chatbots gearbeitet haben und aus ihrem Wissen quasi der Modelle uns mit Wissen versorgt haben, wo dann viele natürlich immer sagen, ach, das ist ja irgendwie doof, ich kann da keine aktuellen Nachrichten abfragen, es ist immer nur so aktuell, wie das Modell quasi trainiert, es ist jetzt die Daten schon wieder 4 Monate alt und sowas, hatte Perplexity im Prinzip sofort von Anfang an, war dort modellagnostisch, weil sie nutzen einfach die Modelle, eine Oberfläche angeboten, die so ein bisschen eine Google-Suche mit AI-Wissen vermixt hat. Ja, und das war einfach sofort...
Sie haben sich ja mittlerweile stark weiterentwickelt, aber damals war es ja wirklich so ein bisschen, hau ein bisschen Suche und ein bisschen KI-Modell zusammen, genau.
Genau, aber war von der Usability-Perspektive natürlich ein super, super Ansatz, den sie da gefahren haben und deshalb sind sie auch relativ zügig bekannt geworden, weil es war de facto zu dem Zeitpunkt einfach die beste kombinierte Search, die du machen konntest, ne? Während du da bei ChatGPT immer noch sagen musstest, oder noch ein Skill installieren musstest damals, ich weiß gar nicht, wie es hieß, ne? Irgendwie so ein Web-Search oder sowas, ne?
Das, oder ja, da gab es auch, gab es ja nicht Bing mit GPT dann hinten dran?
Da konntest du die Bing, da konntest du die Bing-Suchmaschine aktivieren mit so einem Toggle-Schalter, weißt du, dass er dann im Prinzip bei deiner Suchanfrage bei Bing
geil, Jens, wir fanden es geil.
Ja, ja, natürlich. Und es ist auch schon
Heute stehst du da und denkst,
Ja. Aber wie gesagt, das war damals schon bahnbrechend, ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber es war natürlich ein guter Weg, das zu machen, ne? Und die haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Und was sie auch jetzt anbieten, ist, dass sie als einer der ersten Player, ich rede ja ganz gerne drüber, weil ich genau solche Sachen einfach wichtig finde, dass ich sage, ich möchte nicht alle meine persönlichen Daten, meine persönlichen Überlegungen, die ich ständig mache, eigentlich einer Google, einer Microsoft, einer OpenAI oder wem auch immer draußen komplett zur Verfügung stellen. Das heißt, ich versuche ja für mich so ein bisschen auch ein System aufzubauen, das unterscheiden kann zwischen, muss ich eine cloud-basierte KI jetzt benutzen aufgrund der Geschwindigkeit oder kann ich eine lokal installierte KI benutzen, weil die Anfrage durchaus ein bisschen dauern darf oder weil es eben nicht so viele Parameter gleichzeitig geladen werden kann, sodass mein kleiner lokaler Speicher von 24 GB auch mit den Modellen klarkommt. Diesen Ansatz, den nimmt Perplexity jetzt auch auf. Ja, und deshalb reden wir auch darüber, weil das schön in dieses Lokale reinpasst. Die versuchen so eine Local-First-Policy zu fahren. Ne? Das heißt, wenn du dann in Zukunft mit Perplexity Computer, ist das, ne? Wenn du mit Perplexity Computer Sachen machst, dann wird auch immer erst geschaut, was kann ich lokal tun und was muss denn wirklich eigentlich an die schnelleren Online-Modelle übergeben werden. Ne? Und A, ist das ressourcenschonend und meiner Meinung nach aus der Privacy-Perspektive auch ein total spannendes Konzept. Ne? Und das muss man einfach mal beobachten. Das ist jetzt gerade so ganz frisch auch nur quasi, ich habe selber noch nicht testen können, ich habe es nur irgendwie gelesen gestern. Und da muss man sich mal beschäftigen. Das finde ich einen guten Ansatz. Ne? Also, dass sowas jetzt in Zukunft kommt, ne? Dass so persönliche Assistenten dann vielleicht zu Hause lokal auf deinen Rechnern sitzen, die halt, und das ist auch nochmal spannend. Ich meine, wir hatten auch eine Folge über das Thema Cybersecurity, wo wir auch mal aus einer anderen Perspektive drauf geguckt haben. Was kann eigentlich irgendwie noch online liegen? Was muss nicht auch vielleicht an wirklich wichtigen Daten offline liegen? Ne? Das ist auch nochmal ein spannendes Thema, wie sich dieser Markt entwickeln wird und wie sich die Anwendung für uns Heimanwender da auch entwickeln werden und uns auch sicher machen dann zu Hause, weil vielleicht meine Daten eben vielleicht dann auch manchmal weniger interessant sind, als wenn sie in so einer riesigen Datenbank liegen mit zig Millionen anderen Nutzerdaten, dass sich nicht irgendwie jemand die Mühe macht. B, während ich das sage, ich bin ja so ein Sprechdenker, denke ich schon wieder darüber nach. Der Aufwand ist natürlich auch mit KI relativ gering, trotzdem mich persönlich zu Hause anzugreifen. Ne? Also, aber dass wir trotzdem, also ich glaube, das ist der richtige Weg. Ne? Ich glaube, wir sollten uns so ein bisschen mal gewöhnen, dass wir Sachen lokal in unserem Körper als Geräte oder eben zu Hause auf dem lokalen Server haben und nicht alles im Prinzip dann tatsächlich draußen bei den großen Anbietern ist. Ne? Ich glaube, das ist schon ein richtiger Ansatz, den wir haben.
Während du von Angriff und so gesprochen hast, fiel mir ein, es gab einen Bericht, dass das, was du siehst in einem PDF mit den richtigen Schriftarten, etwas anderes ist als das, was eine Maschine liest. Da hatten sie so gezeigt, Lebensläufe, so nach dem Motto. Und wir hatten ja schon mal sowas wie Prompt Injection und versteckte Zeichen und hast nicht gesehen. Und haben die irgendwie mit Schriftarten gearbeitet und die Schriftart ist quasi für die Maschine erkenntlich und für den Agenten nicht und umgedreht und haben dann so quasi auch so eine Art Injection gemacht und gezeigt, dass wenn du Verträge und Sachen über KI auswerten lässt, dass du nicht vertrauen kannst, dass die KI das Richtige liest. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf das Lokale eingehen, würde ich gerne aufgrund der Aktualität kurz auf eingehen, was Apple eigentlich gemacht hat. Ja, weil die fehlten noch. Und bevor ich da auch mit einem kleinen Rand ende, möchte ich natürlich sagen, Nokia macht keine Kartons, ne? Die sind Netzwerkausrüster, also die sind jetzt nicht komplett, ich sag mal, weg vom Fenster, aber durchaus eine andere Firma als zu meiner Jugend, wo ein Nokia-Telefon durchaus, ich sag mal, Rang und Namen hatte und nach dem Microsoft-Deal halt nicht mehr. Aber gut, lass uns mal zurück auf Apple kommen. Weil die haben tatsächlich einen anderen Weg gewählt. Die haben nämlich irgendwie, so interpretiere ich das, zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es nur die Keynote ihrer jährlichen Entwicklerkonferenz. Ja, nicht, dass jetzt in zwei Tagen noch irgendwas rauskommt und wir wussten es nicht. Aber auf dieser Keynote haben sie etwas gezeigt, dass, wenn man jetzt mal einen neutralen Dritten fragen würde, sagt, okay, wir haben jetzt hier, Apple hat ja schon immer irgendwie mit den Prozessoren, habe ich ja schon erzählt, lokale KI-Modelle unterstützt und hatten immer so eine leicht begriffsstutzige Siri im Angebot, die eher sagt, ich habe was im Internet nicht gefunden, als dir helfen zu können. Und das haben sie jetzt mit Siri AI erweitert und gehen dort aber mehr so in Richtung Personal Experience. Ja, also das Handy hat den Kontext eines Anwenders. Das Handy weiß quasi, wer du bist, was du machst, was du in deinen Fotos, Notizen, Erinnerungen, Mails, Dateien hast und du hast eine Interaktionsmöglichkeit mit diesen Daten. Das hört sich jetzt im ersten Schritt erstmal so ein bisschen an wie, oh cool, ich habe OpenClaw oder Hermes Agent oder irgendwas Geiles, wenn man sich jetzt mal mit der AI-Welt beschäftigt, auf meinen Geräten, weil sie bieten das ja auf ihren ganzen Plattformen an, von der Apple Watch über die Vision Pro, also die VR-AR-Brille von Apple, über ihren Mac, das Notebook, bis hin zu Tablets, iPad und iPhone, das Handy. Und dann habe ich diese Keynote gesehen, darum sage ich, das hört sich jetzt mal geil an, und habe gedacht, cool, vor 2,5 Jahren wäre ich vor Freude ja auch durch die Wohnung gerannt, was ich dort an Features dargeboten kriege. Und ich fühlte mich von gelangweilt bis, und an dieser Stelle sage ich zum letzten Mal, ich hatte Urlaub, ich bin noch nicht ganz im Redefluss. Ich fand das, was man dargeboten hat an Funktionalität, fand ich unterirdisch. Jetzt habe ich aber eben schon meinen Ausweg gesucht, weil ich gesagt habe, vielleicht kommt in 2 Tagen was raus. Die Entwicklerkonferenz hat ja gerade angefangen und die Keynote ist ja für den Endkonsumenten. Also eigentlich für die, ich hatte es vorhin gesagt, 98% haben in meiner Rechnung noch nie mit KI wirklich was zu tun gehabt. Für diese Menschen haben sie jetzt quasi was angeboten und da könnte es ja sein, dass das gut ist. Wenn ich jetzt aber aus einer Perspektive komme und sage, ich habe einen Hermes Agent gesehen, ich habe einen OpenClaw gesehen, ich habe gesehen, womit Nvidia, womit Google, womit Microsoft um die Ecke kommen, dann fühle ich mich mit einem Produkt aus dem Hause Apple, mit dem Kenntnisstand dieser Keynote, nicht mal ansatzweise an der Spitze, ich möchte jetzt nicht Nahrungskette sagen, aber an der Spitze der IT, was nach dem Motto Einfachheit, Bequemlichkeit, ja. Komfort angeht. Privacy, total top. Ja, sie haben ihre ganzen Prinzipien nach dem Motto, es geht nichts an Dienstleistungen, weil alles fein. Aber ich habe weder Bildgeneratoren, die gezeigt wurden, gesehen, wo ich gedacht habe, cool, das sah mehr so aus wie Midjourney vor 8 Monaten oder also nicht mal wie Nano Banana, obwohl sie ja die Google-Modelle gekauft haben, lizenziert haben. Ich habe ein Antwortverhalten. Ja, ich meine, Apple waren die einzigen, die auch eine Videoproduktion gemacht haben. Nicht live, wie alle anderen. Alle anderen haben Live-Präsentationen gemacht. Und Apple hatte Google-Präsentation, genau, hatten sie auch, aber haben Google auch genannt in der Keynote, aber haben aufgezeichnete. Und es wirkte einfach nicht, ich war in keinster Sekunde, bis auf ein Feature, nämlich in Fotos Perspektiven nachträglich ändern. Das war nett gemacht, wie sie das UI gemacht haben. Ich war in keinster Weise überrascht und hatte gedacht, okay, das ist jetzt eine Plattform, auf der ich mich jetzt quasi so gut zu Hause fühle, dass es sich lohnt, nicht alles wieder selbst zu bauen und zu überlegen, wie du Sachen verknotest und OpenClaw und so weiter zu installieren, sondern es ist einfach gefühlt 1-2 Jahre her und dann hört man Rand auch wieder auf. Jetzt wissen wir beide, wie schnell sich Dinge geändert haben. Das heißt, bis das Betriebssystem die Beta-Phase verlässt, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, es ist wahrscheinlich September, weil es war schon die letzten Jahre immer September, dann ist bereits dann die Distanz ja noch größer als heute. Und da habe ich echt ein bisschen Schiss bekommen. Und meine einzige Hoffnung ist jetzt, dass ich über diese Entwicklerkonferenz, du kannst ja noch ein bisschen den Videos folgen und was die sich so für Entwickler einfallen lassen, ob das vielleicht so ein bisschen die Basis legt, auf der man ein paar coole Sachen bauen kann. Aber das, was sie gezeigt haben, das holt mich und die, mit denen ich im Chat war, und davon sind nicht alle AI verrückt, das ist überhaupt nicht hervorgeholt. Wir empfanden es als, und Tim Cook hatte die Firma jetzt auch verlassen, also was heißt verlassen, es tritt ja von seinem Posten zurück, wir fanden das die uninspirierendste Keynote ever. So, mein Rand ist rum.
Okay.
Rette die Situation.
Liebe Zuhörer, genau, liebe Zuhörer, Sie haben gerade einen Live-Bericht aus dem Apple-Fanclub.
Ja, das ist das Ironische, ne?
Buxtehude gehört, ja.
Ich habe ja durchaus ansonsten den Ruf, eine gewisse Fankultur dort zu hegen und zu pflegen. Ja. Soll Menschen geben, die einen Mac haben mit den Originalunterschriften von Steve oder ja. Oder
soll es geben? Soll es geben. Ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, erstmal, ich glaube, ein erstaunlicher Moment, ja, für alle, die dich kennen, ne, mit dieser was du gerade von dir gegeben hast und diese absolute Offenheit in diese Richtung dieser Firma, die du doch sehr magst und die auch immer noch sehr gute Produkte rausbringt. Aber natürlich erstaunlicherweise, gebe ich dir recht, in dem KI-Zeitalter bisher so dahinterher rockt. Ne? Und das, obwohl sie eine wahnsinnig gute Ausgangssituation haben mit den ganzen Geräten, die sie draußen haben, mit dem Ökosystem, das sie aufgebaut haben, mit dem Markennamen, den sie haben, wo ein hohes Vertrauen in hoher Qualität drin ist und solche Sachen. Ne? Also das, was wir auch immer wieder sagen, wo du sagst, eine wichtige Frage in Zukunft wird Vertrauen sein. Ne? Wem vertraue ich meine Daten an? Wem vertraue ich an, dass die Workflows, die ich da baue, eben auch gut funktionieren? Ne? Und bei den Qualitätsstandards, die Apple auch immer noch anlegt, wenn es so Apps und sowas überprüft. Ne? Wir bringen auch mal die ein oder andere App raus und kennen das dann manchmal, wenn sie da in Reviews dann Sachen wegen Thema. Kleinigkeiten nicht annehmen. Ist es erstaunlich, ne? Ist es erstaunlich, dass da irgendwie so sowohl ein Qualitäts- als auch so ein Inspirationsverlust irgendwie da ist. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, auch ein Second Mover zu sein. Vielleicht, ich würde sie jetzt noch nicht totreden. Ne? Ich glaube noch nicht, dass das der Nokia-Moment für eine Apple da ist. Ne? Genau, aber dementsprechend lass uns mal gucken, was passiert, weil ich würde da einen anderen Beitrag, den ich diese Woche gesehen habe, den kann ich auch nur empfehlen, den können wir auch mal teilen in den Shownotes. Das war von Benedict Evans, heißt der, glaube ich. Ne? Der hat so ein bisschen drüber gesprochen. Also ohne diesen ganzen KI-Hype jetzt runterzufahren, aber er sagt, wir sind natürlich trotzdem bei vielen Sachen, die wir gerade sehen, eher in so einer 1997er-Situation. Ne? Das heißt, wir stehen gerade vor diesem Start, ne? Also das Internet ist da, ne? Aber es ist noch kein echter Massenmarkt. Die großen Player sind eigentlich noch nicht ausgeprägt. Die großen Usability-Regeln, ne, sind eigentlich noch nicht da, wie Sachen zu funktionieren haben. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade beobachten. Ne? Also wir hatten uns ja vorhin darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, die hat sich jetzt zum Beispiel da wie bei Bing Search damals eingebaut in ChatGPT, ne? Und wie toll war das und wie hat man das gefeiert? Das war 2 Wochen da gefühlt, dann war das wieder weg, weil andere KI-Anbieter es besser gemacht haben, ne? Und einfach nativ integriert war und man einfach nur noch sagen musste, wenn ich was Aktuelles suchen möchte, dass dann die KI automatisch dann auch nach aktuellen Sachen gesucht haben. Also das heißt, viele Sachen, sowohl von Herstellerseite als auch von Kundenseite, sind noch nicht ausgeprägt. Und das fand ich so ein bisschen spannend bei diesem Benedict Evans-Thema. Also auch bei dem ganzen Hype, den wir haben, die Geschwindigkeit, die da ist, dass alle viele Sachen gerade neu entstehen und man häufig das Gefühl hat, man kommt gar nicht nach. Ja, ist vielleicht aber an manchen Stellen auch noch gar nicht schlimm, weil sich erst noch ein paar Sachen richtig ausprägen werden, bis sie dann wirklich auch funktionieren. Und manchmal muss es dann auch nicht unbedingt immer vielleicht eine Apple sein, die dann auch First Mover bei vielen Themen ist, ne, weil das waren sie eine Zeit lang bei vielen Sachen. Vielleicht sind sie jetzt auch zufrieden mit der Situation und sagen sich, okay, vielleicht sind wir da auch ein guter Second Mover, der einfach mal den Markt beobachtet und dann, wenn es wirklich massenmarkttauglich ist, dann wirklich einsteigen, ne? Weil wir kennen das Thema, ne? Also jetzt viele von den KI-Workflows und andere Sachen, ich meine, die viele Sachen funktionieren gut, viele Sachen funktionieren fantastisch und 1000-mal schneller, als man das früher machen konnte. Aber an vielen Stellen hakt es auch immer noch. Ne? Wenn ich jetzt einen komplizierten Workflow aufbaue mit mehreren Agents, ne, verschiedene KI-Modelle, wir haben das Thema der Städte gerade gehabt, ne, da sind emergente Verhaltensweisen noch dabei. Das Modell produziert nicht immer wieder das Gleiche, egal wie klein ich im Prinzip manchmal die Aufgabe schneide. Da sind also noch viele Sachen, die sich einfach ausprägen werden, ne, wo es dann vielleicht für den Normalanwender, der ab und zu mal vielleicht eine Anfrage stellt, jetzt auch gar nicht so schlimm ist, dass er noch nicht irgendwie mit einem Second Brain rumläuft und seinen zweiten Hermes-Agenten aufgebaut, der ihm ständig irgendwelche Sachen recherchiert, weil es auch noch gar nicht nötig ist und noch nicht so usable ist, dass es dann für jeden, der vielleicht nicht so viel Zeit hat wie wir beide manchmal eben auch, sich um diese Themen zu kümmern, für jeden im Prinzip dann eben auch dieser effortlose Aufwand quasi ist, sich dann auf sowas einzulassen. Und vielleicht wartet Apple einfach auf diesen Moment, ne? Und da dann was zu passieren.
Erstmal danke fürs Zurückholen, ja. Ich erwähne das dann doch nochmal, obwohl ich es nicht wollte. Ja, du hast quasi Professionalität in die Aussagen wiedergebracht. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Enttäuschung, weil die Hoffnung verbunden war, jetzt wo quasi durch den Deal mit Google gute Modelle da sind, dass da was geht. Und wenn du dann halt, wie gesagt, mit einem Auge auf ein Android-Phone guckst und guckst dann auf das, was für das iPhone vorgestellt wurde, dann fühlst du dich halt so teilweise nicht ganz vorne. Und also das teilweise fühlt sich nicht vorne. Punkt. Ich möchte es nicht wieder revidieren, was ich gesagt habe. Dafür meinte ich das zu ernst. Ja. Und das, vielleicht ist es daher gemünzt und vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, nach dem Motto, das, was das Betriebssystem bietet als Basis. Mhm. Nach dem Motto, wir haben jetzt schon zigmal was versprochen. Ne? Vor 2 Jahren hatten sie ja quasi genau das Gleiche, was sie jetzt gezeigt haben, versprochen, haben es nicht gehalten, hatten ein Werbefilmchen für Features, die noch nicht mal als Alpha existierten, ja, also Alpha quasi als Versionsstand, also dass überhaupt irgendein Entwickler das mal gesehen hätte oder überhaupt eine Zeile Code für geschrieben hätte. Und jetzt gehen sie quasi nochmal den Schritt und vielleicht machen sie es langsam und ja.
Kann sein. Also
müssen wir mal abwarten, nicht, oder wie auch immer. Ja, einige Sachen kommen ja auch nicht nach zur EU, weil, oh, da musst du mit der EU noch ein paar Sachen klären, wo du dann denkst, ihr seid größer in Sachen Datenschutz angeblich. Und nutzt Modelle, die es in der EU gibt, nämlich Gemini, findet den Fehler, ja, wo kann das wohl dran liegen? Für mich völlig unverständlich, aber auch wieder so ein bisschen gerahnte, was ich nicht machen wollte. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass jetzt wirklich die nächsten 1-2 Tage sich auch meine Stimmung dahingehend bessert, dass wir aber mal sieht, was Entwickler zur Verfügung haben, dass man sagt, okay, da ist ein Fundament, da kannst du was mit anfangen, da kannst du was drauf aufbauen. Weil Fundament signalisiert ja auch so ein bisschen, okay, Stringenz, Stabilität in einer Welt, wo, naja, wenn morgen einer schief hustet, hast du ein neues Feature am Hals hängen. Ja, ich habe jetzt irgendwie letztens, nachdem ich Hermes Agent nach deiner OpenClaw-Geschichte gesehen habe, kam dann von der Stanford, ne, Open Jarvis. Und jetzt kam irgendwie heute wieder was Neues durch den Äther geschoben. In der Zeit kann man schon verstehen, wenn es gut wäre, wenn man ein Fundament hinstellt. Aber wir wollten auch noch ein bisschen, wenn wir vom Fundament reden, auch von ein bisschen nochmal von Lokal-KI reden, aber nicht von Modellen. Also ich zumindest nicht von Modellen, weil auch hier schnelllebiger Markt. Ne? Google hat ja auch jetzt hier wieder für lokal ein neues Modell rausgebracht. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Versteht irgendwie
das Bilder. Das ist 4er, 12b oder sowas. Ne? 4, 12b heißt es, glaube ich. Ne? des 12Bs für 12 Billionen Parameter, also sind auch immer Zahlen, schalte ich dann auch irgendwann ab. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es installiert am Wochenende und meine ganzen anderen lokalen Quellen und noch nicht alle ausgetauscht, ne, in meiner lokalen Installation habe ich direkt mal lange mit Claude darüber diskutiert, ob es schlau ist, das Austauschen. Claude wollte jetzt erstmal testen, ob es funktioniert. Die ersten Tests sind gut gelaufen. Das heißt, ich glaube, 6 oder 7 von meinen lokalen kleinen Agenten, die so laufen, ne, die warten noch aufs Austauschen. 2, 3 sind schon ausgetauscht und laufen mit dem neuen Modell. Was wirklich gut ist, ne, weil das, wie gesagt, ermöglicht dann hoffentlich bald auch lokal easy mit Speech zu arbeiten, ne, weil es auch eben Text gut erkennbar macht und verarbeitbar macht, ne, und einfach die ist deutlich schneller ist als die Modelle, die ich vorher hatte. Das heißt, auch da kann ich schon wieder mehr Themen, die ich bis jetzt immer einem Claude Opus 4.7 oder wem auch immer gegeben habe, quasi online, um ein schnelles Reasoning zu machen, um eine schnelle Diskussion mit mir über Themen zu führen, na, die dann möglichst in Echtzeit läuft. Da kann ich jetzt mehr von verlagern quasi auf das Lokale, auf den lokalen Rechner und brauche da gar nicht mehr in die Cloud reingreifen.
Und da, der Punkt, auf den ich dann raus wollte, weil ich sagte, ich wollte nicht auf die Modelle, war Thema lokale Datenhaltung. Jetzt kann man sagen, oh, guck mal, der Mensch hat Festplattenplatz, ja, hat er. Wer mir auf LinkedIn folgt, hat ja gesehen, dass ich letztens ein ziemlich leeres Dashboard announced habe, nämlich ein Skill, der quasi Nachrichten sammelt und einsortiert nach, wie relevant ist das für dich? Relevanz heißt, wie schnell ist es einsatzfähig, wie produktionsreif ist es? Ich habe da einen Skill veröffentlicht für Apple News, ja, da schließt sich der Kreis zu Apple, aber für mich selbst habe ich das mal gebaut für KI News, weil ich gesagt habe, da passiert so viel am Markt. Und wenn wir drüber reden und ich dann besser vorbereitet sein will als nach dem Urlaub, dann möchte ich auch wissen, wie haben sich Sachen historisch entwickelt, was kam jetzt aber neu raus, wo wurden Marschrichtungen geändert. Das heißt, ich möchte nicht nur aktuelles Wissen abgreifen, ich möchte auch die Entwicklung von Wissen verstehen oder wie Sachen zusammenhängen. Ja, wir hatten es eben mit Microsoft und Nvidia, dass die das mit lokalen Prozessoren machen. Ist jetzt nicht schwer, wenn sie eine Partnerschaft announcen. Aber da gibt es ja auch noch andere Themen, die Schnittmengen haben, die gemeinsam in eine Stoßrichtung gehen, die bestimmte Dinge durchdenken, sei es, weil sie in den Nachrichten erscheinen, sei es aber auch, weil es Studienpapiere sind, also wissenschaftliche Papers sind, wo bestimmte Dinge angedacht werden oder nachgewiesen werden oder keine Ahnung was. Und da habe ich mir dann tatsächlich das, was ich, wie gesagt, in klein veröffentlicht habe, auf GitHub und LinkedIn, mir in größer als regulären Job gebaut, der dann Nachrichtenportale, wissenschaftliche Papiere, YouTube-Kanäle, Podcasts und so weiter zerfräst, zerlegt, in Komponenten teilt, mir auch so ein Radar abbildet, was Relevanz angeht, was Zugehörigkeit angeht, damit ich es als Mensch konsumieren kann. Aber auch als, und der ein oder andere, der mich kennt, wird es auch schmunzeln, und ich möchte nicht auflösen, warum, als Obsidian Vault ablegt und mir so die Möglichkeit gibt, zum einen menschlich das zu verstehen, aber andererseits das auch wieder über die Vault-Anbindung von Obsidian meinen Agenten zur Verfügung zu stellen, so dass ich, wenn ich etwas bauen möchte, wenn ich etwas recherchieren möchte, wenn ich etwas vorbereiten möchte oder programmieren oder was auch immer, dass er nicht nur im Internet, also nur ist gut, nicht nur mit Internet-Search macht, ich habe mir jetzt auch Perplexity als MCP installiert, ja, auch das nicht nur macht und dann mit Notebook LM aufbereitet, auch mit dem MCP, sondern auch auf diesen lokalen Brain zugreift. Und ich muss sagen, dass dieser Brain, der dann aus diesen ganzen Nachrichtenkanälen, wie gesagt, weiter gefüttert wird, mir so wertvolle Informationen gibt, sowohl im agentischen Umfeld, im Apple-Umfeld, aber ich habe mir sowas auch angelegt für alles, was ich so privat angelegt habe. Ne? So ein Mail-Postfach habe ich durchsuchen lassen. Ich habe meine Notizen Apple Mail. Ne? Ich habe 19 GB Mails, 3,9 GB Apple Notizen da reingeschmissen und gesagt, mach was draus. Ich habe keine Ahnung, was du hier findest. Und dann hat er Gruppierung gemacht von Medizin und Familie und was weiß ich was. Und hat er mir das da zusammengedengelt. Und bevor ich dann wieder zu dir gebe, um meinen Sprechdurchfall, an den ich noch langsam wieder reinkomme, wieder loswerde, du hattest mich irgendwann mal auf die Idee gebracht, so ein Identity-MD-File von mir zu erzeugen. Das findet, wen das interessiert, auf GitHub habe ich mir meine Impressumsseite, da findet man auch im Repository die Identity. Und die habe ich jetzt Claude MD und allen Agenten immer referenziert und gesagt, guck da rein. Und warum erzähle ich das jetzt? Naja, nachdem ich diesen ganzen Wissensbaum gemacht habe, habe ich den einen gefragt, was schreibt man denn so in der Identity? Und guck doch mal in deinen ganzen Studien und so weiter nach, was einen Agenten interessiert. Und danach bin ich hingegangen und habe gesagt, du, und jetzt guckst du bitte in Mail und Notizen wer ist denn der Marc? Was interessiert denn den Marc? Was hat denn der für Herausforderungen? Also da steht jetzt nicht die Warze am Arsch hinten rechts, sondern da stehen halt Sachen, die der Professionalität Genüge tun. Und das hat er alles in diese Identity reingeschmissen und ist total lustig zu sehen, wie seitdem, sei es Claude, sei es Gemini, sei es OpenAI, anders mit dir reden.
Ja, das ist ein super Effekt, ne? Das ist ja genau das mit diesem, was Capaffi dann ja auch dieses Second Brain beschrieben hat, ne? Wenn man sowas anfängt aufzubauen, und wir sollten gleich ein paar Disclaimer gleich noch und ein paar Sachen noch einsetzen, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du, egal welches Modell du in Zukunft nutzt, wenn du das irgendwie damit connectest bekommst, ob das dann lokal ist oder eben dann auch online in der Cloud ist, dann braucht das nicht im Prinzip dieses ganze Thema, was man früher dann als dieses Prompt-Engineering, Context-Engineering oder was anderes dann bezeichnet hätte, sondern das ist dann einfach da. Na, der Kontext ist da, weil diese Maschine viel, viel besser versteht, was du gemacht hast. Kann alte Projekte von dir quasi auch bewerten, wie du Projekte angegangen bist, was dir bei Projekten wichtig ist, wie du vielleicht entwickeln möchtest, wie du Artikel schreiben möchtest. Ne? Das kann dann alles da abgelegt werden und muss dann nicht mehr händisch, wenn du mal umziehst von einer ChatGPT auf eine Gemini oder eine Claude, muss dann portiert werden von dir. Ne? Die Anbieter bieten da ja extra, hatten wir auch mal drüber geredet, mittlerweile so Exportfunktionalitäten an, dann die Memory-Files quasi exportiert werden können. Die haben aber auch immer nur eine gewisse Länge. Ne? Also das, was du jetzt beschreibst, ne? So ein richtiges Vault in dem Sinne, wo sehr, sehr viel drin liegen kann, das überschreitet diese Mengen, die diese Memory-Files haben von den Anbietern. Um wirklich das, also deutlich einfach, ne? Ich will jetzt keine Zahlen, deutlich, ne? Und das heißt, das bietet natürlich noch mehr Möglichkeiten, wirklich mit Kontextbezug quasi Ergebnisse zu generieren. Was spannend ist, ist dann eher das Thema, und deshalb müssen wir da vielleicht auch nochmal besonders drauf eingehen, mal in einer Folge, wie man solche Sachen aufbaut, ne? Das, weil dieser Identity File, ne? Natürlich ist es gut, wenn du den jetzt öffentlich hingelegt hast. Da sollte man trotzdem drauf mal reingucken, was da so drin steht, ne? Dass eben nicht zu viele private Daten
reingepackt,
ne? Genau.
Ja.
Ja, und dementsprechend ist ja auch zum Beispiel so, deshalb baue ich bei mir dann ja auch extra quasi so Wächter, die drauf gucken, was wird aus dem Vault eigentlich freigegeben, ne, an dann OpenClaw, der dann auch draußen öffentlich rumlaufen darf und schnelle Modelle draußen benutzen darf, welche Informationen gehen aus dem Vault überhaupt raus, ne, also Platz, solche Sachen wie in so einer Mail könnte ja auch mal deine IBAN oder andere Daten drin bestanden haben. Will ich das unbedingt zu einer OpenAI sagen, wenn ich gerade nach den tollsten Videofilmen oder nach einem Reisetipp nach, hast du nicht gesehen, suche oder sowas, ne? Muss ja nicht sein. Ne? Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiges Thema, dass man diese Souveränität über seine Daten eben in Zukunft stärker behalten muss. Ne? Und das geht einher mit dem Thema, ja, dazu gehört auch, dass vieles davon vielleicht lokal besser aufgehoben ist als auf irgendwelchen Online-Speichern, wo wir manchmal nicht genau wissen, was da passiert. Natürlich nach EU-Datenschutz und sowas ist das alles abgesichert. Ja. Aber trotzdem, mir persönlich gibt es manchmal ein besseres Gefühl, wenn ich die Sachen so ein bisschen im Griff habe, wenn ich die Sachen soweit auch kontrolliert bekomme. Und da versuche ich eben mit dran zu arbeiten, an dieser Zuhause-Installation, die ich habe. Welche Daten gebe ich genau frei, damit ich dann halt hinterher mit der Design-AI, mit der Produktions-AI oder mit der was auch immer AI, mit der ich dann interagiere oder meine Agenten interagieren, tatsächlich nur das Nötigste dann auch wissen, aber eben auch so viel wissen, wie es nötig ist, damit sie eben perfekte Inhalte generieren kann. Und diese also, Balance, die immer selber im Kopf zu halten, wird irrsinnig schwer werden. Da ist es einfach gut, sich da auch ein agentisches Netzwerk aufzubauen, das was im Prinzip sauber zu Hause orchestriert.
Ich möchte nur, und damit möchte ich meiner Ärmlichkeit Genüge tun, zum Besten geben, dass mein heimatlicher Rechner 256 GB Hauptspeicher besitzt und dementsprechend auch durch einen entsprechenden CPU aus dem Hause Apple durchaus potent genug war, lokale Modelle auszuführen.
Das ist gut.
Und ich nicht jetzt, ich sage jetzt mal, Croc gebeten habe, mir eine persönliche Lebensempfehlung zu geben. Ja, einfach nur, weil du so wegen der privaten Modelle und des Datenschutzes wollte ich jetzt nicht sagen, hey, wer meinen 19 GB File haben möchte, unter www.geile Gedanken eines alten weißen Mannes aus karlsruhe.de zum Download anzubieten. Aber ich war auch tatsächlich überrascht von, du gibst dem Ding Markdowns, die ja per se erstmal groß sind. Also was heißt per se? Wenn du im Grunde, ich meine, 19 Gigabyte, da wird nicht alles aufgehoben worden sein, ist einem auch klar, ne, weil der dampft ja dann ein und nimmt dann quasi die Essenz der Informationen und so ein Kram in seinen Knowledge Tree mit auf. Aber es ist trotzdem dann schon erstaunlich, welche Kollaboration, Zusammenhänge, er in der Lage ist zu treffen und woran er dich dann teilweise auch erinnert, die dir jetzt so standardmäßig jetzt erstmal vielleicht nicht mehr so ganz geläufig sind, ja, um der Persönlichkeit wieder Genüge zu tun und auch hier keine weiteren Details, nur ein Überblick. Ich erwähnte lokale Modelle. Ich habe den Hausarzt gewechselt. So, jetzt wohne ich ganz viele Jahre in Karlsruhe und bin da umgezogen, habe einen Hausarzt gewechselt. Jetzt sitze da bei dem Hausarzt und der fragt so ein paar Fragen, ein paar kannst du beantworten, ne? Haben Sie Diabetes und so, kannst du eine Antwort finden. Und dann kam so, ja, wie waren denn die Blutwerte beim letzten Mal, als Sie bei der großen Hafenrundfahrt beim Urologen waren? Ja, irgendwo habe ich die, ne? Die habe ich bei mir damals in Notizen abgelegt, hatte ich ihn an dem Tag dabei. Lange Rede, kurzer Sinn, hat er mich mit ein paar Fragen nach Hause geschickt. Und dann hatte ich jetzt Urlaub. Und jetzt kam ich wieder und dachte so, verdammt, der Arzt wartet noch auf die Antworten und habe ich den Knowledge Tree gefragt, was er eigentlich davon hat. Und dann habe ich das innerhalb einer Bruchteil von Sekunden quasi ausgeliefert bekommen. Nicht, weil er sich das im Chat dann zusammengereimt hat, sondern weil er sich das zusammengereimt hat und die Quelle halt auch maßstabsgetreu verlinken konnte und natürlich auch die aktuellsten Daten, ne? Temporale Zuordnungen, also nicht nur hier ist ein Blutwert, sondern das ist wirklich der letzte. Und das ist dann schon schön und toll, wenn du dann merkst, verdammt, ich habe meine Daten, ich habe einen Kontext zu den Daten, er hat ungefähr verstanden, was ich will, er hat mir das ein bisschen aufbereitet, so dass ich das in die Unterlage für ihn dann ausdrucken kann und so ein Kram. Und du stehst da und denkst so, verdammt, das wird schon was, ja, das wird schon was. Und fängt da nicht an und laber dich wieder voll nach dem Motto, das ist aber eine faszinierende Idee, dass ich jetzt mal nachschauen darf. Ja, mache ich natürlich sofort für dich und du bist der Größte. Damit hat er aufgehört, weil bei mir in dem Ding steht, red bitte Klartext und kurz und Caveman-mäßig und hast du nicht gesehen mit mir?
Ja, das ist super.
Ja, und auch das sind dann wieder Dinge, wo du merkst, okay, ändert seine Verhaltensweise oder es ändert seine Verhaltensweise, weil du ihm einfach mehr Kontext von dir gibst.
Ja, das finde ich, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ne? Bei mir sagen die Dinger dann auch, wenn es spät wird, dass es jetzt mal gut ist oder sowas, ne? Und dass ich jetzt im Bett gehen soll, ne? Und das mal ausreicht mit den Sachen, die wir machen. Wo ich da manchmal glaube, haben die das Gefühl aus meinen Memory-Files, dass ich irgendwie so ein Laumalocher bin, der nach einer halben Stunde exhausted ist. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich finde es trotzdem ganz okay, dass ich dann aber darauf hingewiesen werde, dass es jetzt auch genug ist, ne? Weil das ist ja tatsächlich auch wieder ein Thema, wo wir vielleicht auch immer mal, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendeinen Gesundheitsexperten mal bekommen, das auch in den letzten Wochen immer stärker auftauchte und auch zurecht auftauchte. Das Thema, dass man durch KI auch so ein bisschen in so eine neue Drucksituation reinkommt. Ne? Dadurch, dass man
auch
viel produktiv. Ja, Sucht vielleicht auch tatsächlich. Weißt du, also es ist natürlich tatsächlich so, dass man sagt, wenn ich da viele Sachen schnell jetzt mit produktiv.
Das hatten wir schon.
Ne? Also so ein Flow-Thema. Ne? Also das ist so. Mhm. Und ich glaube, weil es ein paar Mal jetzt auch bei mir wieder in dem Bereich auftauchte, dass da mehr Leute drüber geschrieben haben. Ne? Vielleicht müssen wir da sehen, dass wir da auch nochmal jemand aus dem Gesundheitssektor mal vielleicht als Gast einladen, dass wir da dem Thema mal eine Folge widmen, weil ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ne? Aber ich kann das nachvollziehen, dass da durchaus so eine gewisse Überlastungsreiz auch einfach da ist, weil da viele, viele Themen deutlich schneller gehen, der Druck sich erhöht, alle Leute draußen erzählen, ja, deine Jobs ändern sich. Und hast du nicht gesehen, ne? Machen wir ja teilweise auch. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Wert, da drauf zu kommen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es insgesamt einfach eine, glaube ich, eine schlaue Idee, sich so einen persönlichen Assistenten, der ein bisschen mehr über einen weiß, einzurichten und den so einzurichten, dass er jedenfalls nicht draußen bei den Großen auf den Servern liegt, sondern bei dir ist, so dass du das auch einfach portieren kannst. Also gar nicht mehr, wie gesagt, in der EU ist eh datenschutzrechtlich alles sauber, ne? Die Modelle trainieren dann auch nicht mit deinen Daten, also du kannst durchaus Sachen da durchaus liegen haben, ne? Aber wenn du die Sachen dann portieren möchtest und in der Größe, wie du das auch beschrieben hast, dann ist das auch so ein bisschen schwierig dann irgendwann. Dann ist es halt schlauer, wenn du das auf lokalen Rechnern einfach liegen hast, weil die Gigabyte deiner Mailverkehre und andere Sichten, die machen auch nicht Spaß, wenn du die jedes Mal irgendwie von einem einen Cloud-Service zum anderen hieven möchtest.
Ich möchte nicht so sehr jetzt nach dem Motto ein zwanghaftes Ende der Folge suchen, aber ich würde gerne auf jeden Fall, bevor wir zu einem Ende kommen, noch so zwei, drei Gedanken, auf die du mich wiedergebracht hast, bringen, die einerseits mit dem Urlaub nochmal zu tun haben und andererseits mit diesen, was ist jetzt als Erkenntnis aus dieser Vault und lokalen Geschichte bei mir rausgepurzelt. Was ich im Urlaub schon gemerkt habe, jetzt auch wenn ich mir meinen E-Book-Reader, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht näher auf die technischen Details eingehen, etwas befähigt habe, etwas mehr zu können, als einfach nur Bücher darzustellen, habe ich trotzdem gemerkt, wie gut es dir tut, und da muss man sich an die eigene Nase packen, nicht diesen Informationszugriff zu haben, den du sonst im Alltag hast und dieses aus vorher, du blätterst durch TikTok, Doomscrolling und du liest Mails und du beantwortest sofort, ja, wenn du eine Mail bekommst, ist ja heutzutage wie, ich habe dir doch geschrieben, warum antwortest du nicht? Und dann iMessage, also dass man da schon mal entschlackt und das Ganze ist ja mit KI noch viel schlimmer geworden, weil durch das Schreiben eines Satzes kannst du ja Themen lösen, die dich früher Wochen gekostet haben. Und jetzt und ist doch nur der eine Satz, komm, den schreibe ich noch, ja, und dann hast du schon so eine Zwangssituation gefühlt und das habe ich im Urlaub dann durchaus gemerkt, dass du nach 2-3 Tagen das gar nicht mehr im Kopf hast, so nach dem Motto, ich schreibe einen Satz und dann passieren Dinge, sondern dass du auch mental merkst, da entspannt sich was, von dem du tatsächlich im Eifer des Gefechtes, also ich zumindest vorher, nicht das Gefühl hatte, unter irgendeiner Art von Anspannung zu stehen. Das Zweite, was in mir hochkam, war, als ich das mit dem Vault jetzt und dann, ich habe ja eben gesagt, ne, ich kam wieder, ich konnte Fragen stellen, gemerkt habe, ist, und da sind wir wieder bei deiner ganzen UI-Erlebnis, wie interagiere ich mit Systemen. Ich habe gemerkt, dass das Thema Sprache für mich persönlich immer wichtiger wird. Also ich rede mit dem System. Ich möchte nicht Telegram-Chats machen. Ich möchte nicht irgendwelche komischen Super-Apps von irgendwelchen Herstellern öffnen und da drin wie ein Weltmeister rumtippen. Eigentlich möchte ich einen Jarvis, mit dem ich rede und der mir das aufbereitet, der mir das visuell darbietet, sicherlich, aber der nicht von der Langsamkeit meiner Finger und der Mausbewegung abhängig ist, sondern dem ich sage, ich hätte gern was und der das tut. Vielleicht gibt es andere Konzepte und vielleicht sind wir mehr so im Zeitalter von MS-DOS mit KI und warten noch auf den Windows-Moment oder wie auch immer. Aber ich habe für mich persönlich gemerkt, dass wenn ich etwas, oder ich glaube, dass wenn ich in Zukunft mehr Dinge baue, dass ich versuchen werde, diese Dinge auf Voice zu optimieren, sprachbedienbar zu machen, sprachinteraktionsfähig zu machen, vielleicht auch so ein bisschen, wie kriege ich raus, dass der mit mir spricht, der mag es, ne? Stimmenidentifikation. Stimmungserkennung nach dem Motto, wenn er genervt klingt, ist nochmal eine Zusatzkontextinformation, wie als wenn er erfreut klingt oder weinerlich oder keine Ahnung was, ne? Nicht, dass mir das jetzt täglich passiert, aber dass man das vielleicht noch, dass ich mir da ein paar mehr Gedanken zu machen will, weil ich irgendwie glaube, je mehr du auf sowas gehst wie Knowledge Trees, Markdown-Dateien, weg von Word, Excel, PowerPoint hin zu Knowledge-Dateien, hin zu Textdateien, wo nicht die Formatierung die Information vermittelt, sondern wirklich der Kontext und der Inhalt. Ja, bei Excel ist ja so, bitte schau dir die rote Spalte an. Blr, was für eine rote Spalte. Das, ja, also ich meine, wenn ja, ich die Spalte rot färben muss, dann habe ich ein anderes Problem. Und dass in der Zeit vielleicht Voice für mich persönlich gerade so der neue heiße Scheiß ist.
Also ich bin immer so aus einer Experience-Brille, Gestaltungsbrille, Interface-Brille natürlich immer so, dass ich sage, immer kontextbezogen, ne? Also Voice ist in vielen Situationen etwas Gutes, ne? Aber es gibt auch Situationen, wenn du dann in der Bahn sitzt, willst du vielleicht nicht unbedingt Voice haben, dann muss es dann eben angepasst werden. Und es sollte dann auch dein lokales KI-Modell wissen, in welchem Kontext du dich bewegst und dann das UI dafür anpassen. Aber das ist definitiv eine Extra-Folge, über die wir nochmal reden können, über solche Sachen.
Großraumbüro ist auch super, wenn du dann alle anfangen, mit deinen Rechnern zu reden.
Aber ist natürlich trotzdem, du hast vollkommen recht, ne? Es ist irgendwie, was du auch gerade beschrieben hast, das triggerte mich natürlich tatsächlich, und wir sollten da wirklich eine Folge nochmal zu machen, Excel, Word und solche Sachen und PowerPoint, das ist natürlich eigentlich nichts anderes als die Digitalisierung von Themen, die früher in der analogen Welt funktioniert haben. Ja? Da haben wir halt solche Tabellen gepflegt oder Briefe geschrieben oder sowas.
Schreiben.
Genau, und das ist so, ich glaube, ja, dieses ganze Konzept wird abgelöst werden durch das, was wir jetzt gerade erleben. Und da bin ich jetzt wieder zum einen beim Benedikt, den ich vorhin schon erwähnt habe, ne, dem Benedikt, wie heißt er mit Nachnamen, Benedikt Evans, ja, der eben gesagt habe, wir haben halt diesen 97er-Moment. Ne, da sind viele Sachen jetzt noch nicht definiert und die werden sich noch definieren. Mal gucken wir mal, wo diese Zukunft hingeht. Und ich kann auch noch einen Bogen schlagen, auch Microsoft, das hatten wir ja auch gesagt, auf der Keynote von Microsoft ist ja auch dieses Projekt Solara, heißt es, glaube ich, erwähnt worden, wo es auch um so Batches geht, ne, wo eine Spracheingabe drin ist. Die bringen auch so eine gewisse Geräteklasse, da waren auch nur so Bilder, die hatte ich gesehen, so ein bisschen wie so Amazon Alexa Speaker oder sowas. Ne. Ich glaube, dieses KI löst sich auch aus dem Smartphone, aus dem Computer.
Du hast das schön dargestellt, ne? Während ich darüber geschumpfen habe, bloß weil ihr keine Smartphones habt, habt ihr jetzt neue Geräteklassen erfunden, holst du es jetzt professionell ab und sagst,
ja, natürlich.
Demokratisiert auch die Hardware. Freut mich, dass du mir auch hier an dieser Stelle kurz vor Schluss nochmal dezent Feedback gibst. Dankeschön.
Ja, ich will
du hast ja schon recht, weil ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt mit KI nicht nur Demokratisierung von Technik, dass mehr Menschen zu Dingen befähigt sind, zu denen sie vorher nicht befähigt wären, sondern auch von der Entkopplung von Komponenten, weil durch KI, und da sind wir wieder bei Sprache und verschiedenen Interaktionselementen und keine Ahnung was, ist das Endgerät gerade völlig nebensächlich. Es muss keinen PowerPoint mehr zeigen, es muss dir quasi Unterhaltung bieten, es muss mit dir interagieren, aber das kann theoretisch der Monitor auf deinem Kühlschrank genauso sein wie in deinem Auto, deine Uhr auf dem Handgelenk oder der smarte Ring, mit dem du sprichst. Rein theoretisch sind verschiedenste Cases möglich, was auch immer für ein Interaktionselement da sind, weil der Mensch mag ja manchmal sowas haben wie, guck mal, ne? Warum holen sich Leute das neue iPhone, damit du siehst, du hast das neue iPhone, ne?
Ja,
das
will
das
ja auch bedient werden. Aspekte,
genau. Aber ich glaube, dass Technik durch KI auch mehr in den Hintergrund treten kann, weil sie einfach da ist, sich bewusster wird über deinen Kontext und dir mehr zur Seite steht, da, wo du es brauchst, wie du es brauchst.
Genau.
Und ich glaube, das ist zumindest das beste professionelle Schlusswort, das ich heute bringen kann.
Ja. Dann mache ich nur noch den Seitenhieb, dass ich sage, und das ist natürlich tatsächlich nicht eine Terminal-Eingabe, ne? Also das, was gerade so bei den ganzen Open-Claw-Jüngern und Developern gerade total in Vogue ist, hat man schon mal da gesprochen, man fühlt sich da natürlich wohl, wo man sich auch drin auskennt, ne? Dementsprechend sind viele Anwendungen immer noch auf so einer Terminal-Ebene und funktionieren da auch am besten, wenn ich das als Programmierer zusammenpacke. Das ist aber nicht massenmarktfähig. Ne? Also um Sachen eben zu erschließen zu können, um dieses Thema zu demokratisieren, dass eben viele eben auch selbstständig Anwendungen entwickeln können, auf viele Sachen zugreifen können, so wie wir das mit dem Internet damals erlebt haben. Das werden wir auch weiter mit KI erleben. KI kann das. KI wird multimodal sein, wird in dem Moment irgendwas auf deine Wand displayen, wenn du das brauchst, irgendwas auf deinen Tisch anzeigen, dir ins Ohr flüstern, sehen, was du gerade siehst, weil in deinem Kopfhörern oder in deiner Brille sind irgendwelche Videokameras eingebaut. Und wird dir dann im richtigen Moment die richtigen Lösungen bieten. Und das wird eine spannende Thematik werden. Datenschutzrechtlich spannend. Dementsprechend spannend, dass manche Sachen lokal bleiben werden. Und so wie ich meinen werten Kollegen Marc kenne, hat er jetzt doch noch ein weiteres Schlusswort.
Ja, tatsächlich, weil du hast mir gerade eben noch eine Analogie aus der Vergangenheit gebracht. Ich habe ja gerade eben gesagt, wir sind mit der KI gerade so in dem Zeitalter von MS-DOS, bevor die grafische Benutzeroberfläche Windows kam und wer weiß, was mit AI kommt. Und ich habe mir gerade, während du gesprochen hast, gedacht, sind wir mit der Kenntnis von KI, die wir heute haben, in 20, 30 Jahren der Cobol-Programmierer quasi, also so wie du damals beim Jahr 2000-Problem den Cobol-Programmierer gesucht hast, der aus sehr altem Steinzeit-Code irgendwelche Jahr 2000-Probleme, damals, ne, als es umgesprungen ist auf die Null, hatte man irgendwie Angst, dass IT-technisch die Welt untergeht. Und Cobol, sehr alte Programmiersprache. Sind wir dann vielleicht diese alten Männer, die dann quasi, wisst ihr noch früher, dieses Open Claw, habt ihr das mal benutzt? Ja, wir brauchen da so einen Experten, um das, keine Ahnung was, Problem zu lösen, weil es quasi so steinalt ist. Und ich finde das einerseits beängstigend, wie schnelllebig das ist, weil es wird dann keine 30, 40 Jahre dauern, dass etwas veraltet ist. Vielleicht reichen schon 2 Jahre. Aber trotzdem wollte ich mich bei dir, mein Schlusswort, bedanken, dass du die heutige Folge mit mir ausgehalten hast. Und ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es heute wieder ein bisschen länger war, ja, würde uns natürlich sehr freuen, von euch ein Feedback zu hören. Falls ihr aus dem Gesundheits-, Sucht- oder sonst was Sektor unterwegs seid und wollt auf das ganze Thema, wie wirkt sich AI auf unser Verhalten aus, meldet euch gerne. Ihr wisst, wir beißen nicht, wir sind virtuell, würde auch nicht wehtun, sondern wir freuen uns über jeden Gast. Für Leute, die sagen, hör, schon wieder ohne Gast, denen sei gesagt, wir haben demnächst wieder Gäste. Also die Gäste stehen bei uns tatsächlich gerade Schlange, das ist total schön. Und ja, Jens, danke für die Zeit und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Think AI, Think Different. Ciao.
Ciao, ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.